Ach, ihr Lieben, vor Überraschung ist man ja nie sicher, nicht wahr? Besonders, wenn man hier nach Pommelsbrunnen kommt. Ihr habt einen schönen Feigenbaum hier stehen. Als ich heute Nachmittag kam und den sah, wurde ich sofort an etwas Besonderes erinnert. Ihr wisst ja, meine Eltern waren Juden von Abrahams Zeiten her. Wurde ja in Magdeburg geboren, aber sie wollten ja keine Juden sein. Sie waren so deutsch assimiliert. Nein, Jude nicht. Ich sage meinem Vater, seligen Angedenkens, er war der deutscheste Deutsche, der mir je begegnet ist. Und er hat vor seinem Tode gesagt, dass ihr nach Israel geht, das kann ich nicht verstehen. Ich habe alles getan, ich sage das Wort wörtlich, damit ihr aus dem Teufelskreis der Verfolgungen endlich herauskommt. Und jetzt gehst du nach Israel. Und ich bin der Einzige aus meiner ganzen Sippe, von dem ich weiß, der irgendwie die ganze schlechte Zeit überlebt hat. Ich weiß um niemanden. Ich kenne niemanden. Vielleicht gibt es einen, ich weiß es nicht. Und so bin ich dann vor 45 Jahren mit meiner Frau nach Israel gegangen. Und das, was die Heuschrecken gefressen haben, hat Gott uns dann vielfach ersetzt. Wir sind heute in Israel, in Jerusalem, schon eine Schneidersippe geworden. 21 Enkelkinder und dergleichen. Aber warum erinnert mich dieser Feigenbaum daran? Ist er, als ich, mein Vater war dagegen, dass wir nach Israel gingen, meine Mutter war dafür. Und dann hat mir meine Mutter noch etwas gezeigt. Tja, das war nicht ganz einfach. Das war ein schwarzer Mantel. Ein schwarzer Mantel. Ein schwarzer Mantel, wie er vor 50, 60 Jahren getragen wurde. Aber in diesem schwarzen Mantel, da war noch der Judenstern. Und dieser Judenstern, der hängt heute bei mir in meiner Bibliothek in Jerusalem. Meine Eltern wollten nie nach Israel, auch nicht zu Besuch. Nie. Sie wollten einfach das abgeschlossen haben. Sie sind dann in Deutschland, in Westdeutschland, in der Nähe von Düsseldorf gestorben. Wir haben sie dort auch begraben. Dort in dem kleinen Dorf, wo sie gelebt haben, wo sie ein Haus hatten, da gab es keinen Judenfriedhof. Da wurden sie auf den katholischen Friedhof beerdigt und da gab es so eine Ketzerecke. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was eine Ketzerecke ist. Eine Ketzerecke ist, da steckt man die rein, mit dem man nichts anzufangen weiß. Okay, ich bin der einzige Überlebende. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Grab versorgt wird. Ich habe mit der katholischen Kirche dort einen Vertrag gemacht. Ich habe diese Sache bezahlt. Auch, dass das Grab gepflegt wird. Alles korrekt. Und jetzt kommt es so, dass wir irgendwie die nächste Zahlung überwiesen haben. Und diese nächste Zahlung, sie kam von der Bank, über die wir das an diese katholische Kirche Friedhofsamt überwiesen haben, kam zurück. Empfänger unbekannt. Wisst ihr was? Jetzt, als ich letztens, vielleicht anderthalb Monate zurück in dieser Gegend war, bin ich denn dort zum Friedhof gefahren. Und weil das Geld zurückgekommen ist, wurde das Grab auch nicht gepflegt. Ganz klar, logisch. Aber wisst ihr was? Ich habe es fotografiert. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Meine Eltern wollten nicht so vom Judentum wissen. Ich war der Meinung, das Grab wird gepflegt. Aber weil das Geld zurückgekommen ist, wurde es nicht gepflegt. All die Blumen und das war alles trocken. Aber auf dem Grab, ich weiß nicht, wie es kam,
wächst heute ein riesiger Feigenbaum. Ein riesiger Feigenbaum mit Feigen dran. Mit Feigen dran, ihr Lieben. Ich denke, ich werde nicht wieder. Wir waren der Meinung, dass wir das mit Blümchen, Erikas und dergleichen nicht wahr pflegen, was nicht geschehen ist. Aber ihr Lieben, der liebe Gott hat es gepflegt und hat, ich weiß nicht wie, ein großer Feigenbaum wächst darauf, also mehrere Äste Feigen dran. Ich habe es fotografiert. Ich bin dann hinterher zu dem Kirchenamt St. Vitus dann, und das war ein katholischer Priester. Der hat mich sehr, sehr freundlich bedient und war sehr, sehr freundlich zu mir und sagt, Herr Schneider, Sie brauchen sich gar keine Sorgen machen. Wir werden darauf achten, dass das geschieht. Auch wenn, sagt er, Ihre Eltern auf dem Ketzerfriedhof liegen, ich werde selbst dafür sorgen, dass alles gut bleibt. Aber wisst ihr, der liebe Gott hat einen Riesen, der war größer als ich, der Feigenbaum. Und irgendwie meine ich, weil meine Eltern, ich sag's immer so, nichts mehr wissen wollten mit dem Judentum, da hat jetzt der liebe Gott gesagt, ach, das Judesein kann man nicht verlassen. Ist man einmal Jude, bleibt man immer Jude. Schau mal, und so ist das einfach wunderbar gewesen. Und als ich diesen Feigenbaum hier sah, ach ja, da dachte ich, ach, der liebe Gott ist doch prächtig, nicht wahr? Und wenn wir heute in Jerusalem leben und haben so die ganzen Kinder und dergleichen, ach, das ist so etwas Schönes. Neulich, nicht wahr, kriege ich einen Anruf, hier bin ich unterwegs und einer meiner Enkelkinder ruft dann an, so ganz leise, das verriet, dass er so heimlich Vaters oder Mutters Handy genommen hat, weil da meine Telefonnummern eingespeichert sind, nicht wahr? Und dann rief er an, Obi, du bist doch gerade in Germania. Sag ja, kannst du mir ein deutsches Fußballhemd mitbringen? Habe ich ihm natürlich gebracht, ein deutsches Fußballhemd, nicht wahr? Und auch ein spanisches, damit er abgesichert ist. Mit einem anderen, irgendwann waren wir in Paris. Wenn ich kann, ich bin Vielflieger, kriege Freiflüge, meine Frau, die tingelt auch alles frei ab, unsere Enkelkinder auch immer frei ab. Seit ich in Paris zu tun, habe ich meine Frau mitgenommen und einen Enkelsohn mitgenommen, da war er 5 Jahre. Und da besuchte ich nebenbei, neben meinem Dienst, hatte ich was Freizeit, da gibt es so die Katakomben in Paris, ich weiß nicht, wer schon mal in Paris war, da hat Napoleon einmal die ganzen Friedhöfe leer gemacht und alle 150 Stufen tief unten die ganzen etwa 6 Millionen, 7 Millionen Gebeine, nicht wahr? Köpfe für Köpfe, Arme für Arme geschacht und dann 2 Kilometer Gänge gehen durch Gebeine, schön aufgeschichtet. Und da sagte ich dann zu meinem kleinen Enkeljungen, dem Tal, sag, Tal, der liebe Gott kennt Sie alle mit Namen. Da guckt der kleine Knirps mich an. Opi, das ist doch kein Wunder. Er hat sie alle auf der Festplatte. Ist doch schön. Ach, ihr Lieben, wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns und gerade auch in Israel. Ich weiß, die Israelis sind alle ein bisschen beschugge, aber trotzdem, weißt du, man muss nicht ganz verrückt sein, um in Israel leben zu können, aber ein bisschen, das hilft. Das macht die Sache leichter. Und das ist auch das Gute dabei und ich möchte euch einfach jetzt ermutigen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zu welchen Themen auch immer, ich versuche zu antworten und ich werde die Frage von hier oben wiederholen und dann werden wir weitersehen, wie es weiterläuft. Es wird also nicht bis Mitternacht, braucht ihr keine Angst zu haben, fällt niemand wie beim Paulus aus dem Fenster. Paulus muss wohl schrecklich lahm gepredigt haben, ne? Dass die Leute eingeschlafen sind und dass jemand aus dem Fenster fiel. Ich weiß es nicht. Ja, bitte.
Ich habe mal eine Frage zu diesem letzten, oder der war wohl das letzte Attentat an Jerusalem mit dem Schaufelbagger da.
Ja.
Wie reagiert jetzt unabhängig von unserem christlichen Denken und dass Gott ja alles in der Hand hat, aber wie reagiert die Regierung und die Verteidigung auf so etwas, jetzt Araber in Israel selbst?
Ja, also wir müssen hier ganz klar sehen, es ist eine ganz neue Situation. Das heißt, die Araber, oder ihr kennt Israel, wenn irgendjemand ein Kaufhaus besucht oder ein Restaurant, dann wird er nicht wahr, muss man die Taschen aufmachen, wird man kontrolliert, ob man Sprengstoff hat. Und die Araber erst recht. Ich sage euch, hat man das gerade im Griff? Jetzt fangen Sie von der anderen Seite an, dass Araber, die in Israel bei israelischen Firmen, Straßenfirmen und dergleichen arbeiten, mit ihrem Bulldozer, nicht wahr, den sie benutzen, ist ja kein Sprengstoff. Das ist ja schon jetzt zum zweiten Mal geschehen, vor 4 Wochen schon einmal und jetzt wieder, dass sie dann in die Menschenmenge hereinfahren. Aber wie sich herausgestellt hat, spielen auch oftmals ganz persönliche Momente bei den Arabern. Man hat hinterher bei dem ersten jeweils herausgefunden, dass der persönliche Moment ist, er hat Familienärger und irgendwie, um aus diesem Familienärger herauszukommen, will er sich oder wollte er sich als Märtyrer oder als Held beweisen. Die israelische Regierung kann nichts dagegen machen. Auch das Verteidigungsministerium nicht. Wenn man etwas dagegen machen sollte und wollte, was ich nicht für richtig finde, dann müsste man ja keinen Araber mehr erlauben, in einer israelischen Firma zu arbeiten. Und das ist nicht der Weg. Also wir müssen nur einfach hoffen und beten, dass solche Leute ja das nicht mehr machen. Aber ich sage euch mal, in dieser Gefahr leben wir alle. Ich möchte nur eins hier sagen. Im Jahr 2007 sind weltweit, nicht in Israel, weltweit von Islamisten 2700 Terroranschläge mit Folgen verursacht worden. Also wer immer meint, es sei nur in Israel gefährlich, I'm sorry. Dann geh nach Madrid oder New York. Ja, wer hat noch eine Frage? Bitte schön. Hier, der junge Mann.
Meine Frage ist, siehst du einen Zusammenhang zwischen den steigenden Ölpreisen und der wachsenden Kriegsgefahr, dass eventuell ein Aufrüsten stattfindet?
Also ich will, man kann jetzt natürlich überall Kombinationen zusammenschieben. Für euch ist das hier natürlich wahnsinnig schmerzhaft, die steigenden Ölpreise. Hätten wir nur die Sorgen der steigenden Ölpreise, dann wären wir die glücklichsten Menschen. Verstehe, ich meine, das ist ganz klar. Ich fahre jetzt hier durch die Lande und ich staune immer, wie schnell, nicht wahr, so 100 Euro weggeflutscht sind. Echt? Nur, ich sehe da nicht unbedingt einen Grund für eine Ursache für eine Kriegsgefahr. Das sehe ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Dass die Moslems ihre Kriegskasse auffüllen können, dass sie deswegen den Ölpreis hochsetzen, damit sie mehr Waffen und so weiter, weil sie ja wissen, dass Israel handeln muss.
Also wir müssen hier, ich sage es mal ganz offen, vorsichtig sein vor Spekulationen. Die Moslems oder die arabischen ölfördernden Staaten, die haben es im Grunde gar nicht nötig, durch zusätzliche Milliarden ihre Kriegskasse aufzufrischen. Verstehe, wenn wir nur mal nach Dubai schauen, was sie da alles aus dem Boden stampfen, also da besteht nicht die Not, um eine Kriegskasse aufzufrischen. Also da würde ich etwas vorsichtig sein. Ja. Wer hat noch eine Frage? Bitte schön. Ja, junger Mann.
Ich habe eine Frage betreffend Ahmadinejad. Der Herr möge Israel schützen. Was dieser Mann berührt von einer teuflischen Macht vorhat und wie er über Israel schimpft, es kann nicht angehen, dass das weiter so geht. Bitte, die Frage ist die, was macht Israel auf die ganzen Hetzen und Ankündigungen, dass Atombomben auf Israel kommen. Soll.
Ja, also hier müssen wir erstmal eine ganz klare Sache sehen. Wir müssen diese Forderungen von Ahmadinejad, dem iranischen Präsidenten, dass Israel von der Landkarte vertilgt werden soll, müssen wir nicht politisch betrachten. Wer das politisch betrachtet, der liegt verkehrt. Denn der islamische Glaube, das kann man in jedem ganz normalen, stupiden Lexikon über den Islam nachlesen, das ist keine Geheimwissenschaft, keine Geheimlehre und dergleichen. Besonders die Schiiten, aber auch die Sunniten, sie erwarten ihren 12. Imam, ihren Mahdi. Und jetzt bei dem letzten Ashura-Fest, das ist das Fest der Schiiten, wo sie sich so mit Ketten blutig schlagen und dergleichen, das ist deren Business, meinetwegen können sie das machen. Nur, da behauptete der iranische Präsident im Fernsehen, dass die Vorsehung ihn dazu berufen habe, dass er der 12. Imam sei, der Mahdi, der islamische Messias. Und wenn wir jetzt nur, ich werde jetzt nicht darüber sprechen, das wäre ein langes Thema für sich. Der 11. Imam, der starb im Jahre 874 nach Christus. Und er starb ohne Sohn. Danach kam aber die Legende auf, dass er doch einen Sohn gehabt habe, der in einer Verborgenheit irgendwo auf Erden verschwunden sei. Und aus dieser Verborgenheit soll er laut schiitischer und sunnitischer Lehre irgendwann wieder auftauchen, um dann auf Erden das islamische Reich aufzubauen, das Paradies, in dem alle sexuellen Freiheiten, ganz, das steht dort wörtlich, erlaubt sind. Hier kommt es aber, das hat einen Haken. Er kann erst auftauchen, dieser 12. Imam, dieser Mahdi, wenn wörtlich, laut ihren Schriften aus dem 9. Jahrhundert, wenn das Volk des Schabbats nicht mehr existiert, so steht es dort. Ihr Lieben, das Volk des Schabbats ist nicht Deutschland, nicht China und sind auch nicht die Adventisten, denn sie sind kein Volk, sie sind eine Religionsgemeinschaft. Das heißt, damit ist Israel. Erst wenn Israel nicht mehr existiert, kann er auftauchen. Das heißt, die Forderung der Schiiten oder die Forderung des iranischen Präsidenten, Israel zu vertilgen, hat nur das eine Ziel, Israel zu beseitigen, damit ihr Imam, ihr 12. Imam, ihr Messias, ihr Mahdi auftauchen kann. Und daher hat das nichts mit Politik zu tun. Und weil der 12. Imam nicht auftauchen wird, bleibt er immer ein Phantom. Aber vor diesem Phantom fürchtet sich heute die Welt. Bitte, wir brauchen uns nicht davor zu fürchten. Und das ist die ganze Geschichte. Gut, wir hatten noch eine Frage. Bitte schön, junge Frau. Warte auf das Mikrofon. Das ist so der...
Wie reagiert das Volk Israel auf die weltweite Christenverfolgung, die jetzt stattfindet?
Auf die weltweite Christenverfolgung? Also da muss ich hier eins sagen, das geht an Israel vorbei. Schaut mal, Israel ist für die Juden verantwortlich. Und Israel hat also so viel Sorgen, 7,5 Millionen Juden leben noch im Ausland. Und viele werden von ihnen verfolgt, gerade in den arabischen Ländern. Und da hat Israel so viel zu tun mit der Verfolgung der eigenen Leute.
Sind also mit betroffen.
Ja, aber schau mal, wir müssen nur eins sehen.
Ich möchte meinen, das ist meine Meinung jetzt, ja. Christenverfolgungen sind immer die beste Saat für Erweckungen. Da, wo vorher Verfolgungen waren, ihr Leben, da entsteht mal eine große Erweckung. Wenn man hier in Deutschland nicht war, oh, Posaun, wir werden in Deutschland eine riesen Erweckung haben, kannst du vergessen. Dem gehört vorher eine Verfolgung. Ich bin davon überzeugt, dass in China mal eine große Erweckung stattfindet, dass China das größte evangelikale Land werden wird, größer als die amerikanische evangelikale Nation. Weil die haben gelitten und gelitten und gelitten. Und jetzt überall sprießen in dem ganzen Riesenreich der Mitte, nicht wahr, Gemeinden aus dem Boden. Mein Sohn, der älteste Sohn, der jetzt der Geschäftsführer ist, der ist schon im Kibbutz geboren. Unsere süße Ulrike hat ihn zur Genüge kennengelernt. Er war jetzt auch in Hongkong und China. Wir wollen unsere Zeitschrift auch in China verbreiten. Warum? Ich weiß, das ist ein wahnsinniges Unterfangen. Aber das gehört dazu. Das ist die Zukunft, ihr Lieben. Und daher sage ich, da wo Verfolgungen waren, da sind Erweckungen hinterher. Echt. Und immer wieder, ich sage mal, ich freue mich, wenn ich gerade so in den Ländern war. Ich war früher in den 70er Jahren, 72, 73 in den Ostblockstaaten. Wenn ich dann an St. Petersburg denke, an die Kathedrale des Atheismus. Ich habe den Kirchen besucht. Wunderschöne Kirchen, die hat man umfunktioniert. In Lagerhallen, in Schwimmbädern. Und heute in Russland, ihr Lieben, da ist eine Erweckung los. Aber die Saat ist Verfolgung. Und das ist es. Wer hat noch eine Frage? Bitte. Ja, junger Mann. Junge Männer. Ach, ihr seid prächtig.
Gibt es im Zusammenhang mit der Aliyah, also der Rückführung von messianischen Juden, Restriktionen hinsichtlich der Einreise? Oder hat sich das jetzt so ein bisschen nivelliert, um das so
Nein,
zu formulieren?
Nein, es gibt keine Beschränkungen für messianische Juden, wenn sie nach Israel einreisen wollen. Keine. Nur. But. Man muss etwas beachten. Schaut mal, oftmals wird von Jews for Jesus oder dergleichen, ich weiß nicht, welche Bewegungen auch immer, die hier eine gute Arbeit tun in Amerika oder sonst wo, wird denn immer wieder ihnen so ins Ohr geflüstert, Halleluja, wenn ihr nicht wahr nach Israel einwandert, dann bekennt euch von vornherein, dass ihr Christen seid. Okay, ja, und wenn ihr jetzt so nach Israel kommt, Baff, kriegt ihr in eurem Pass einen Stempel für 3 Monate. Ihr könnt 3 Monate im Lande bleiben. Wenn ihr dann aber länger bleiben wollt, dann müsst ihr das begründen. Und wenn ihr Jude seid, müsst ihr das doppelt begründen. Und dann steht unten in der Ecke, rechts unten in der Ecke dieses Formulars, Religionszugehörigkeit. Und wenn man da hineinschreibt, weil man in der Heimat in Amerika oder dergleichen von dem Missionar gesagt bekam, hör mal, wenn du nach Israel kommst, dann bekenn dich gleich, du bist Christ. Und du schreibst da in diese Ecke Religionszugehörigkeit Christ rein, dann kannst du gleich deine Koffer packen und wieder nach Hause fahren. Denn der Judenstaat ist ein Staat für die Einwanderung von Juden. Wir haben zum Beispiel einen Fall, der fällt mir gerade so im Stehgreif ein, ein jüdisches Ehepaar, seit Abrahamzeiten sind sie Juden. Also nicht, deswegen sage ich immer, also nicht, sind nicht konvertiert irgendwann. Aus Simbabwe. Und die haben, der Missionar, wo sie sich durchbekehrt haben, haben auch gesagt, hör mal, wenn ihr nach Israel, das Land eurer Väter kommt, Halleluja, dann schreibt gleich rein Christ. Und dieses süße Ehepaar mit Namen Beresworts haben das auch so gemacht. Tja. Okay, man hat sie nochmal 3 Monate und nochmal 3 Monate und nochmal 3 Monate im Lande gelassen. Und dieser Mann, ganz, ganz liebe Leute, wirklich ganz feine, gläubige Leute, aber der hatte solche Hände. Manche haben ja nicht so die praktischsten Hände. Und dann hat er plötzlich entdeckt, als er nicht mehr finanziell nicht mehr weiterkam und die Mission dort in Simbabwe auch aufhörte, ihn zu unterstützen. Die Einwanderer, die jüdischen Einwanderer werden vom Staat Israel unterstützt finanziell. Und dann hat er sich hinterher noch nicht wahr an den Staat gewandt und hat gesagt, hört mal, ich bin Jude. Warum kriege ich keine Unterstützung wie alle anderen? Und dann haben die rausgesucht, Augenblick mal. Nee, du bist, hier steht, du bist Christ. Und Christsein ist im Sinne des Judentums derzeit laut unserer Regierung Angehörige einer anderen Religion. Und dann hat der Mann gekämpft, um diese Sache rückgängig zu machen. Und da haben sich die Israelis auf die Hinterbeine gestellt. Nee, wenn du vorher dich nicht zum Judentum, zu dem Glauben deiner Väter bekannt hast, nur hinterher, weil es dir finanziell schlecht ging, plötzlich fällt dir das ein, da machen wir nicht mit. Ich sage euch das so ganz offen und frei, weil wir als Redaktion dieses Ehepaar tüchtig finanziert haben und damit sie überhaupt überleben konnten. Jetzt haben diese Leute dort, ich möchte euch das nur schildern, welcher Werdegang und Schicksal auch dahinter steckt, aus den Waffen, die haben ihr Haus verkauft, die konnten aber keine Valuta, also kein Geld mit ausführen. Und da hat ihnen jemand gesagt, du, kauf doch englische Porzellanfigürchen. Und da haben sie das ganze Geld, was sie für das Haus bekommen haben, in Porzellanfigürchen gesteckt und sind mit Kisten von Porzellanfigürchen angekommen. Und wer Israel kennt, der weiß, man kauft sich doch in Israel keine Porzellanfigur, die kauft man irgendwie auf den Schuck für 10 Shekel, aber nicht für 1000 Shekel. Und da saßen sie da auf ihren Porzellanfigürchen. Verstehe, ich meine, das sind alles so Dinge. Die Frage und der Grundsatz ist einfach, wozu bekenne ich mich? Zuerst als Jude. Bin ich Jude? Kann ich einreisen? Was ich hinterher glaube, an Buddha, an Baha'i, an Jesus, das ist für die Einreise erst einmal ohne Bedarf. Gott sei Dank, so ist es. Gott sei Dank. Also die haben hinterher noch ein Buch geschrieben, die waren erst so begeistert, und weil sie hinterher nicht mehr Ärger hatten, dann haben sie noch ein Buch geschrieben. Das war der i-Tüpfchen, hinterher haben sie dann das Land verlassen. Schade, schade, schade. Und sie schrieben dann das Buch zornig, The Unpromised Land, das nicht verheißene Land. Okay, never mind. Aber solche Schicksale passieren, weil man von vornherein etwas falsch gemacht. Ihr Lieben, wenn ich einmal von vornherein das Hemd falsch zuknöpfe, anfange, da können knöpfe ich. Ich komme nicht umhin, ich muss einfach wieder mal alles aufmachen und neu anfangen. Und so ist es mit diesen Leuten auch. Gut, wer hat noch eine Frage? Da hinten, ja.
Ich habe noch eine Frage zu Iran. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Israel gegen Iran militärisch vorgeht in der nächsten Zeit?
Ich glaube nicht. Man sagt Israel zwar nach, Israel hat die gescheitesten Atombomben, obwohl Bomben sind nie gescheit, aber ich glaube nicht, denn schaut mal, wir müssen hier eine Sache sehen. Erstmal, die Atomwerke im Iran sind überall verstreut. Das ist nicht wie früher im Irak, als die Israelis da mal ein Werk zerstört haben. Und das andere, Israel kann sich nicht einen Atombombenangriff leisten. Wisst ihr, warum nicht? Israel ist so klein. Da reicht eine Viertelbombe und mehr als Israel ist weg. Also mit diesen Dingen kann Israel nicht spielen. Da glaube ich nicht dran. Nein. Ich glaube einfach daran, dass irgendetwas passiert. Ich war selbst im Iran und ich sage euch hier eins, die Iraner, früher nannte man sie Perser, das ist so ein intelligentes Volk. Ich rechne sie ja nicht zu den Arabern. Das ist das intelligenteste Volk unter den Nahostvölkern. Und sie waren im Grunde genommen immer Israel oder immer Judenfreunde, immer, immer. Und der Schah von Persien, der hatte Dämlichkeiten gemacht, das ist ganz klar. Aber was der Iran heute, das Volk, leidet unter den Khomeinis, das ist 10-mal schlimmer als das, was der Schah gemacht hat. Und wenn ich denn, als ich im Iran war und dergleichen, also ich wurde manchmal wie auf Händen getragen. Und wenn ich hier irgendwo mal in Berlin oder dergleichen mit der Taxi fahren muss und sehe dann da, an, da steht ja immer das Schildchen dran, der Name des Fahrers, dann denke ich, na, frage ich dann, wo kommst du denn her? Und dann sagt er, aus dem Iran. Ach, sage ich, das ist ja schön. Einer eurer Könige hat uns als Volk befreit. Dann dreht er sich um und sagt, ach, dann bist du mein Cousin. Das war der König Kyros, nicht wahr? Und so, nein, nein, wir haben sehr gute Beziehungen. Ich glaube nicht daran, dass da was Ernstes draus wird. Jetzt da hinten.
Eine kleine Ergänzung zu den messianischen Juden. Das sind keine christlich angeweiselten Juden, die zum Christentum konvertiert sind, sondern sie sind im Herzen zu Jesus konvertiert. Und deshalb ist in Deutschland der Begriff Judenchrist eigentlich belastet durch die Vergangenheit. Aber nun zur Frage, ich bewundere Israel, dass es trotz aller Schwierigkeiten Flüchtlinge aus dem Sudan aufnimmt und so gut wie es geht irgendwie betreut und versorgt. Die letzten Nachrichten, die ich gekriegt habe, behaupten, dass die Falashamura aus Äthiopien jetzt nicht mehr kommen dürften. Stimmt es so?
Ja. Die Falashamura, wir müssen hier eine Sache, die Falashamura sind die zum Christentum zwangskonvertierten Äthiopier. Unter dem berühmten Kaiser Haile Selassie, der sich rühmte, der Löwe von Juda zu sein, der auch in der Nazizeit in Jerusalem, in der Nähe unseres neuen Büros, Zuflucht gefunden hat vor den Nachstellungen, Haile Selassie. Er hat es aber dennoch getan und hat die Juden damals in der Armutsprovinz von Äthiopien, in der Provinz Gondar, hat er zwangsmissioniert. Und die Armutsprovinz Gondar in Äthiopien, die Leute sind, die Juden dort, die Falashas, sind so arm, die hatten auch keine Papiere, keine Ausweispapiere, kein gar nichts. Man kannte sich untereinander, war miteinander versippt und dergleichen. Und was hat der gute Kaiser Haile Selassie, der Löwe von Juda, gemacht? Er hat diese zwangskonvertierten Juden, äthiopischen Juden, mit einem Kreuz auf der Stirn tätowiert, gekennzeichnet. Wisst ihr, was das bedeutet? Das einzige Beweisstück dieser Juden, der echten Juden, dass sie Juden sind, ist das Kreuz auf ihrer Stirn. Mehr haben sie nicht. Und jetzt, als die äthiopischen Juden in Israel eingewandert sind, 1990, und so weiter. Ihr Lieben, alles prächtig. Seither hat Israel immer wieder Jahr für Jahr so 4.000 aufgenommen. Aber das ist, tja, eine Sache ohne Ende. Mittlerweile kann niemand mehr richtig behaupten, dass sie wirklich Juden waren. Viele sind einfach nur von den Falashmuras Wirtschaftsflüchtlinge, die von ihren in Israel eingebürgerten Volksgenossen, ich sage nicht Glaubensgenossen, Volksgenossen erfahren haben, dass es ihnen in Israel gut geht. Und jetzt sagen sie sich, das mache ich auch. Natürlich ist das eine schreckliche Sache, wenn sie da nicht war, antippeln zu Fuß. Ich war bei der Aktion damals dabei. Wenn sie da antippeln zu Fuß und sitzen jetzt, nicht wahr, in Addis Abeba und wissen nicht wohin. Aber schau mal, Israel ist ein Judenstaat.
Verstehe, meine, diese Juden aus dem Sudan, wisst ihr was, die hängen mitten in der Wüste. Und die verdorsten da. Also vor der, an der Grenze zu Israel hin, von Ägypten kommend. Ja, soll Israel die einfach da verdorsten lassen, also nimmt Israel die auf. Schau mal, das sind Probleme, ganz offen. Wir haben nicht die Wahl, wir sagen es in Hebräisch, en brera, zwischen richtig und falsch, sondern nur die Wahl zwischen dem kleinen Übel und dem großen Übel. Wir können nicht alle aufnehmen. Noch zwei Fragen? Bitte schön. Ah ja. Also wir müssen hier eine Sache sagen. Dieser Samir Kuntaran, das war ein Massenmörder, und das Schlimmste war, dass er vor laufender Kamera damals ein 6-jähriges Mädchen so lange an einem Felsen schlug, bis es tot war. Vor laufender Kamera. Und das Schlimme ist, dass er jetzt durch diesen sogenannten Gefangenenaustausch, Israel hat dafür 5 lebende Terroristen freigegeben, darunter diesen Massenmörder und Kindesmörder. Aber es war alles damals noch in der Hoffnung. Und es war über die deutsche Vermittlung des Bundesnachrichtendienstes, war immer noch Israel in der Hoffnung, die beiden lebend zurückbekommen. Bis zum letzten Augenblick haben die Eltern gehofft, ihre Söhne lebend zurückzubekommen. Und ich sage euch, pardon, irgendwann war ich mal im Gespräch mit jemandem, wie kann Israel, nicht wahr, für 2 Leute, man dachte ja, die leben noch, für 2 Leute so viele freigeben. Soll ich euch mal was sagen? Wenn einer meiner Söhne, Gott bewahre, drüben wäre, in Gefangenschaft, ich würde 1000 dafür hergeben. Und Gott sagt, und darin hat Israel, Gott sei Dank, Gottes Gesinnung, Gott gibt Völker für die Seele Israels. Völker. Und dafür gibt Gott auch, gibt Israel auch so viele für einen Israel, und wenn es nur die Gebeine sind. Was mich nur erschüttert hat, dieser Massenmörder und besonders Kindermörder, als er hinterher im Libanon, ich war, empfangen wurde, da hat ihn nicht nur der Hisbollah-Chef Nasrallah umjubelt und gefeiert, sondern auch Mitglieder der libanesischen Regierung. Und was mich erschauert hat, Gänsehaut gebracht hat, wir haben es im Fernsehen gesehen, christliche Würdenträger in ihrem christlichen Ornat haben ihm die Füße geküsst. Verstehe. Und das ist ein, und jetzt war es im Nachhinein, das hat man im Fernsehen gesehen, und jetzt war es im Nachhinein, Feigheit zahlt sich nie aus. Jetzt vertreiben dieselben Hisbollahs im Südlibanon die Christen aus ihren Dörfern, um daraus Militärstellungen gegen Israel zu machen. Ihr Lieben, das ist die harte Realität. Man sah das auch hier im deutschen Fernsehen, diese Sache, wie sie da sich verbeugte mit ihren Gewändern. Unmöglich für diesen Mörder. Noch die letzte Frage, bitte.
Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, von der Tempelzerstörung bis zur Staatsgründung Israels, das waren 70 Generationen à 27 Jahre. Mich würde interessieren, wo das geschrieben steht, dass eine Generation 27 Jahre sind. Ist das im Talmud oder?
Im Judentum wird eine Generation als 27 Jahre bezeichnet. 27 Jahre, das ist das Alter eines Menschen, um eine neue Generation in die Welt zu setzen. Das ist etwas, das ist eine neue Generation, auch Josephus Flavius und so weiter, das sind Zeitgenosse des jüdischen Krieges, und sie zählen immer 27 Jahre für eine Generation. Ach, ihr seid wunderbar. Oder hättet ihr noch Fragen? Nee, ne? Ihr müsst essen gehen. Aber pass auf, dann noch eine Frage, eine Brandfrage.
War Israel frei als 60. und der Buchstabe Samet?
Ich wiederhole. Aber das ist wirklich die letzte, sonst kriege ich Ärger hier.
Ja, der Buchstabe Samech, also hat auch die Zahl 60 als Bedeutung. Gibt es da auch eine Bedeutung in dieser Zahl oder in Samech für Israels Wegstrecke jetzt?
Also schau mal, Bedeutung kann man alles hineinlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den jüdischen Philosophen und Bibelausleger Weintraub denke, Weinreb denke, der hat auch aus jedem Grashalm was ausgelegt. Also da bin ich nicht gerade so der richtige Mann dafür. Bleiben wir immer noch mit all unseren Auslegungen auf dem Boden der Realität. Und Spekulationen zahlen sich nie aus, ihr Lieben. Ja. Also ich glaube einfach, die Zahl 60 ist einfach eine Zahl. Im Jahr 70 wird es natürlich noch besser sein, das ist ganz klar. Und wenn er jetzt nach Israel kommt, nach Jerusalem kommt, ich hoffe, ihr besucht mich. Wenn er dann jetzt so hineinkommt von Tel Aviv, vom Flughafen, und dann werdet ihr sehen, diese herrliche neue Brücke, die Davids Harfenbrücke. 118 Meter hoch ist der Pylon. Und dann diese ganzen Seiten, du abends angestrahlt. Du, das ist so etwas Schönes. Man hört im Geiste wirklich, wenn er da, es ist so zart, so fragil ist diese Brücke. Mit den wunderbaren Saiten, man hört im Geiste König David in der Harfe spielen. Also wirklich, du, das, wenn man, also etwas Schöneres kann man sich nicht denken, von Israel empfangen zu werden. Und das ist von Jerusalem empfangen zu werden. Darum sage ich euch ganz herzlich willkommen in Jerusalem. In diesem Jahr solltet ihr unbedingt kommen. Macht ihr eine Reise? Ja, wann denn? Oh, also meldet euch dort an und so, zack, zack. Und wer nicht bis Oktober warten kann, der fährt mit der besten Ehefrau aller Ehefrauen, mit meiner Frau, macht die Bade- und Heilkur am Toten Meer. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich. Und wenn ihr noch kein Hotelquartier habt, Hotel Lindenhof. Also ein Traumhotel. Gott segne euch. Und also ich bin begeistert von euch, besonders auch von eurer Musik. Also ich höre ja, ich höre ja viel Musik. Ne? Entweder man sagt dann von wegen, ja, wir singen nur zwei Verse, aber jeden Vers, nicht wahr, zehnmal. Oder wir singen nur ein Lied, das ist ein Paul-Gerhardt-Lied mit 18 Strophen. Also so unterschiedlich. Oder das Schlagzeug ist so laut, dass man überhaupt nicht mehr was versteht, gar keinen Text mehr. Aber eure Musik, euer Gesang ist, das trägt einen weg. Man könnte sagen, mit der Harfe König Davids. Gott segne euch.